Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Karriere der US-amerikanischen Autorin Nell Zink gehört ins Reich der Anekdoten. Lange Zeit beschränkten sich Zinks Veröffentlichungen auf ein Post-Punk-Fanzine über Tierthemen, das in Miniaturauflage in der anarchischen Szene Philadelphias kursierte, und auf Privatromane, die sie allein dem israelischen Schriftsteller Avner Schatz zeigte. Als Literaturstar Jonathan Franzen sie dann ermahnte, ihr Schreiben endlich ernst zu nehmen, schrieb Nell Zink in 4 Tagen eine erste Romanfassung von Der Mauerläufer, hauptsächlich um Franzen zu beweisen, dass sie ihr Schreiben längst ernst nahm. Franzen war begeistert vom Manuskript, Zinks Erstling wurde von der Kritik gefeiert und inzwischen hat Nell Zink 6 Romane veröffentlicht. Der aktuelle liegt nun auch auf Deutsch vor. Yannick Hanbiau-Federer hat das Hohe Lied gelesen.
Nell Zinks Das Hohe Lied spielt im New York der 1990er und 2000er Jahre. Daniel kommt mit $800 in die Stadt, um eine 7-Zoll-Single herauszubringen, die ihn berühmt machen soll. Als Musikproduzent und Labelchef. Teenagerin Pamela verschlägt es ebenfalls in die Metropole. Noch vor Ende des letzten Schuljahres stiehlt sie sich aus ihrem christlich-konservativen Elternhaus in Washington, tauscht den Videorekorder des Vaters gegen $70, um sich ein Busticket nach New York leisten zu können, wo sie Künstlerin werden will. Ihr erstes Projekt? Eine Punkband namens The Diaphragms. Daniel und Pam treffen einander bei Joe, einem gemeinsamen Bekannten, von dem es heißt, er leide unter dem Williams-Syndrom. Dabei gibt Autorin Nell Zink sich Mühe, ihn alles andere als leidend darzustellen. Er mag etwas leichtgläubig sein, mathematisches Denken ist nicht seine Stärke, aber er ist musikalisch hochbegabt und irgendwie immer gut drauf und unter Menschen. Er ist es auch, der Daniel und Pam einen enthusiastischen Vorschlag macht.
Lasst uns eine Band gründen. Wir heißen Marmalade Sky. Ich am Bass, Pam an der Gitarre und du am Keyboard. Alle singen. Wir haben 3-stimmige Harmonien. Wir proben bei dir zu Hause. Ich schreibe die Songs. Prepare to rock.
Doch es kommt anders. Denn bald schon sind Daniel und Pam ein Paar. Und statt einer Band gründen sie Familie. Schwanger mit Tochter Flora will Pam nicht mehr auftreten. Und während Floras Eltern sich nach der Geburt mit Gelegenheitsjobs durchschlagen müssen, fungiert Joe als Floras Babysitter, bevor er dann doch noch Rockstar wird. Für manch einen Roman könnte diese Zusammenfassung als Lektüre-Schlüssel dienen. Hier aber bewegen wir uns noch immer im ersten Sechstel der Handlung. Wer Zink kennt, der weiß, wie virtuos sie den Quotienten aus Erzählzeit und erzählter Zeit zu variieren vermag. Wie sie ganze Familiengeschichten mit wenigen, kunstvoll gesetzten Strichen anzudeuten weiß. Die Lesenden dabei auch hin und wieder lustvoll und zugleich zynisch auf falsche Fährten lockt, indem etwa Daniels einbeinigem, epilepsiekrankem, somalischem Adoptivbruder genau 1,5 Sätze gewidmet werden, nur um ihn anschließend nie wieder zu erwähnen. Wichtiger erscheint Zink die exakte Positionierung ihrer Hauptfiguren in der subkulturellen Abgrenzungsmechanik. Über Daniel erfahren wir etwa, was ein 80s-Hipster ist.
Der 80s-Hipster hatte nichts mit dem bärtigen und verweichlichten Konsum-Junkie gemeint, der im 9. Jahrhundert als Hipster bekannt wurde. Er war ein Nebenprodukt des kurzen, schillernden Augenblicks der amerikanischen Geschichte, als die Arbeiterklasse kostenlos Geisteswissenschaften studieren konnte. Nach 4 Jahren am Fuß des Elfenbeinturmes, wo er Krumen obsoleter Theorie aufschnappte, stieg er wieder hinab, um sich erneut der Welt des Motorsports mit freiliegenden Rädern und des Jell-O-Salats zuzuwenden, der er entstammte. Nach außen hin, seinem Kleidungsstil und Auftreten nach, wirkte der 80s-Hipster angepasst. Der Mod, der Glamrocker, der Rockabilly, der Punk, selbst der Prep riskierte den Zorn der Homophoben und trotzte ihm. Doch der 80s-Hipster konnte noch im hintersten Winkel der Ozarks ein Bier bestellen.
Es gibt Dialoge zwischen Daniel, Pam und Joe, die so angefüllt sind mit Titeln aus der Fanzine-Szene, mit Bandnamen und Insiderwitzen, dass man entweder das Buch weglegt und zu googeln beginnt oder sie einfach überliest und wartet, bis der Erzählfluss sich wieder mit anderem als popkulturellen Referenzen beschäftigt. Und das tut er. Joes haarsträubende Karriere als Rockstar, die Katastrophe des 11. September, der Schock und die Trauer über Joes plötzlichen Tod, auch Pams vorsichtige Wiederannäherung an ihre Eltern, All das sind starke Momente in Sinks neuem Roman, den man unumwunden empfehlen könnte, würde er nur enden, nachdem Joes Nachruhm in Form eines posthum veröffentlichten 8-CD-Erinnerungsboxsets gesichert ist. Doch Sink nimmt diese Zäsur zum Anlass, Floras Werdegang ins Visier zu nehmen, der eher dröge jongliert zwischen politaktivistischem Karrierismus und mehr ins zynische kippendem Öko-Idealismus. Spätestens als Flora sich als Wahlkampfhelferin für die grüne Präsidentschaftskandidatin Jill Stein zu engagieren beginnt und sich in einen demokratischen PR-Berater verliebt, erlahmt Sinks sonst so konziser und pointierter Erzählton in ein seltsam uninspiriertes Nacherzählen parteipolitischer Diskurse.
Toll. Die Grünen kriegen die Gutmenschen, Bernie schnappt sich die Jugend und alle, die einen Job wollen, und die Demokraten kriegen die Lahmen, die Blinden, die Leprakranken und die alleinerziehenden Mütter. Wer sollen denn die Leprakranken sein? Sie schenkte sich Wein nach. Das wissen nur die Leprakranken selbst, sagte Bull. Hillary hat sich sogar an die illegalen Einwanderer rangeschmissen, die mächtigste Wählergruppe von allen, Gott steh uns bei.
Wer solcherlei Schlagabtausch spannend findet, mag auch die übrigen 250 Seiten noch gutieren. An die erste Romanhälfte kommen sie aber nicht mehr heran, wie auch das hohe Lied im Ganzen nicht mehr die Intensität besitzt, die man etwa von Sinks Erstling, der Mauerläufer, kennt. Schade.
Yannick Hanbeau-Federer über Nell Sink, das hohe Lied. Tobias Schnettler hat den Roman aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist er im Rowohlt Verlag Hamburg.